beziehen es vor allen Dingen da, also Thema Antisemitismus als Waffe, auch der Gegenrevolution, weil ich denke auch, also mir aufgefallen ist in der ganzen Diskussion, auch jetzt um 100 Jahre, da war ja einiges, Januaraufstand, Märzkämpfe und Märzmassaker hier und so, dass eigentlich die Rolle des Antisemitismus, die da auch als Waffe da benutzt wurde von der Gegenrevolution, eigentlich eher zu kurz kommt. Und es würde da aber auch schon anfangen vor 1918, also eigentlich ist das die herrschenden Kräfte, das heißt also ein Teil der ehemals monarchistischen oder auch großkapitalistischen Kreise, die ja schon vorher merkten, dass in der klassischen Form der Monarchie die Herrschaft nicht mehr zu halten war. Das war ja, also das hat sich ja nicht erst 1918 abgezeichnet, das war ja eigentlich schon, also so gesagt, 1915, 16, und da begannen auch schon sowohl, also begann halt einmal dieser, erstmal ganz von den Herrschenden aus, diese Juden und die Erzählung in der deutschen Armee, die vor allem von den jüdischen Organisationen als Erfrommung und als auch ein wichtiger Schritt zum Antisemitismus hin gezeigt wurden. Der Hintergrund war halt der, dass es da schon die Kampagne gab oder die Hetze, dass Juden praktisch als Drückeberger sind, dass die innerhalb, das ging jetzt dann noch nicht um Revolutionäre, sondern innerhalb der deutschen Armee das hintertreiben würden und dass die sozusagen statt an der Front irgendwie in den hinteren Reihen wären. Und deswegen wurde dann von der obersten, also von den zentralen Stellen der obersten Heeresleitung praktisch diese Judenzählung durchgeführt und die Rolle, was Juden in der deutschen Armee machten, der Hintergrund, also war halt der, dass damit diese angebliche Drückeberger-Propaganda befestigt auch wurde, und dagegen haben auch also die ganzen bürgerlichen und patriotischen jüdischen Verbände heftig protestiert, weil die haben das genau auch empfunden als Ausgrenzung und als Akt des Antisemitismus. Und einer der führenden Verantwortlichen damals in der obersten Herrenleitung war neben Hindenburg, der ja dann später dann auch noch Präsident wurde, war da im Ludendorff. Und während Hindenburg, das war halt so ein Monarchist und Restkonservativ, der ja dann auch im Grunde praktisch als Präsident Hitler zum Kanzler ernannte, war Ludendorff von Anfang an eigentlich, kann man so sagen, Protofaschist, also der dann auch später ja mit Hitler gemeinsam 23 dann diesen Putschversuch in München machte. Das war halt sozusagen einer der Propagandisten der völkischen Bewegung, er und auch seine Frau Mathilde Ludendorff. Und da gab es dann natürlich durchaus wie in der völkischen Bewegung insgesamt auch Querelen, also die waren dann nicht immer alle einer Meinung. Auch Ludendorff, der dann ist dann, glaube ich, da zwischendurch auch mal in der NSDAP dann wieder ausgetreten, hat aber auch dann unter den Nazis, also der ist dann, glaube ich, irgendwann Ende der 30er gestorben, hat dann keine große Rolle mehr gespielt, wurde aber schon deswegen natürlich als Aushängeschild geachtet, weil er ja Teil also dieser kleinen Gruppe war, die dann auch diesen Putsch mit angeführt hatte. Und Mathilde Ludendorff, die wurde über 100, die war dann noch nach 45, die war dann erklärte Esoterikerin und Antisemitin, und es gibt bis heute Ludendorff-Bünde und so, die also so eine Art antisemitische Sekte auch heute noch sind. Ich glaube, mittlerweile gibt es einige, sind die sogar verboten, eine Gruppe, die da die auf diese Ludendorffer bezieht, aber das zeigte halt, wie diese führenden Leute, wie gesagt, das waren keine irgendwie Randfiguren, sondern das war der eigentliche starke Mann der obersten Heeresleitung, und dass die eigentlich dieser Protofaschismus sozusagen aus deren Mitte kam, das war nichts sozusagen, was man sagt, dass dann sozusagen erst an den Rändern oder so wuchs, und das war sozusagen gerade, also wenn einer sozusagen die Macht in Händen hatte bis 1918, dann war das Ludendorff. Und wie gesagt, der war für die Judenzählung verantwortlich, und der hat dann natürlich relativ früh gewusst, also dass dieser deutsche Block verlieren wird im Ersten Weltkrieg, und er war es dann ja auch, der rechtzeitig dann dazu veranlasst hat, dass dann die Mehrheitssozialdemokratie und andere dann die Regierung übernimmt und sozusagen dann die ungeliebten Friedensverhandlungen und auch den Versailler Vertrag unterschreiben musste, hat er alles aber auch schon vorher so beschrieben. Das war so durchaus eine Taktik, und dass der dann auch hinterher natürlich die Dolchstoßlegende, dass die dann wieder aufkommen konnte. In der gleichen Zeit gab es schon um 1976, haben sich dann diese Alldeutschen gegründet. Das waren auch schon neue sozusagen Strategen, die auch schon geplant haben und überlegt haben, wenn die Monarchie sich so nicht mehr halten ist mit dieser ganzen Bromborium der Legitimation, dass es da neue sozusagen Befestigungen oder Hegemonien geben soll, wie sozusagen die alte, also sozusagen kapitalistische Herrschaft erhalten werden soll. Und auch da waren sowohl die neuen, diese Kriegsziele beschrieben schon so in diesen Denkschriften, als auch also ein ganz klarer Antisemitismus, wo ganz klar gesagt wird, dass die Juden als Gegenrasse, also wirklich, das war alles schon vor der Novemberrevolution zu betrachten wären und dass die sozusagen außerhalb des deutschen Volkes stehen. Das war sozusagen in deutschen Schriften von Alldeutschen, das waren teilweise führende Leute auch aus Kapitalkreisen. Das hat ja der Opitz, ein linker Historiker, der früh gestorben ist, hat das ziemlich gut aufgezeichnet. Die haben dann teilweise unter Klaas, hieß das, was Herbert Klaas, also der hat da so mal so eine Denkschrift, wenn ich da Kaiser wäre, wo die praktisch beschrieben haben, auch schon, wie man praktisch, also da ging es letztlich darum, wie sie so eine Herrschaft aufrechterhalten kann, wenn die alte Monarchie in der Form nicht mehr sozusagen, wenn die nicht mehr sozusagen das nicht behalten kann, dass damit eben, das war eben sozusagen weiter gedacht, die gedacht haben, selbst wenn es die Monarchie nicht mehr macht und dieser alten Wilhelm II. Und so, das ist, wie die dann trotzdem sozusagen diese Kapitalherrschaft und auch die Interessen als deutsche imperialistische Interessen weiterverfolgen können. Also das waren alles schon Sachen, die wie gesagt, vor 1918, also gerade in diesen Jahren 1916, wo dann das abzeichnet, also gerade 1916, war eigentlich den schlaueren Leuten klar, ja, Deutschland wird den Krieg nicht mehr gewinnen. Natürlich die Propaganda war eine andere und da waren eigentlich schon, also da würde ich sagen, waren diese Anfänge, also da wurde eigentlich so die Wurzel gelegt oder so, auch ideologisch, für das, was später eine faschistische Bewegung oder völkische Bewegung war. Das war noch kein Nationalsozialismus, also da gab es durchaus unterschiedliche Strömungen auch, was es dann auch rausbildete, aber die Grundideen waren halt ganz klar, ein extremer halt sozusagen Antisemitismus, der da nochmal verschärft wurde, das ist natürlich auch Beruf auf alte Romantik und auf alte, also auch so bestimmte Ideologiestränge, die ja schon da waren, auch schon gegen die napoleonischen Kriege oder so, das war natürlich nicht aus der Luft gegriffen, sondern nur komprimiert und dann natürlich vor allen Dingen auch mit diesem neuen Kriegsziel, die dann halt auch, so wir haben noch sagen, der Erste Weltkrieg schon fast noch verloren war, haben die schon wieder eigentlich so neue Sachen geplant, auch bis hin nach Zerteilung Ukraine und so oder in die ganzen Südwesteuropa und was ist da alles, Mitteleuropa Pläne ging, das war halt erstaunlich, wie die halt da schon die Pläne entwickeln zu einer Zeit, wo sie gerade an allen Fronten eigentlich den Rückzug machten, weil das waren halt Leute, die eigentlich schon darüber hinaus dachten, die schon die Niederlage der Monarchie und auch vielleicht den Sturz der Monarchie einpreisten und schon darüber hinaus dachten. Das war halt schon die Vorarbeit und deswegen war es halt relativ schnell, also schon im November 1918, also kaum war die Monarchie gestürzt und es gab dann die Forderung der Räte, dass dann eben auch so eine, also auch ganz klar antisemitische Hetze auch schon in Berlin, also erst in Berlin auch sozusagen Fuß fasste, wo dann zum Beispiel gerade gegen die Spartakusführer, natürlich namentlich gegen Rosa Luxemburg, aber auch gegen andere, die jetzt gar keine Juden waren, die dann aber natürlich alle sozusagen da zusammengebunden wurden, wo dann gesagt wurde, hier werden halt Volksfremde, die jetzt sozusagen von außen her hier das sozusagen die Unruhe praktisch reintragen würden und sozusagen das Volk zerstören werden oder die deutsche Einigkeit zerstören werden und das ist da wurde dann aufgerufen und die Frontsoldaten, so wie das ja meistens genannt wurde, die sich dann dagegen wehren sollten und der Hintergrund war natürlich der, dass da auch so ein imaginiertes Einigkeit, Volksgemeinschaft berufen wurde, die es da angeblich zum Beginn des Ersten Weltkriegs gab, wo ja natürlich so eine relativ breite, auch von der Mehrheits SPD getragene nationalistische Rummel da war, der war natürlich gar nicht so stark, wie das propagandistisch dargestellt wurde, es war ja auch nur nicht möglich, also wer da dagegen opponierte, wurde ja mit Repression bedroht, aber es war tatsächlich schon sowas wie, was dann sozusagen als Front Erlebnis oder Erlebnis ist, ich glaube 14. Juni, also wo dieser Kriegsbeginn war, das war natürlich dann überhöht und spielte in der ganzen völkischen Propaganda eine Rolle und genau darauf versuchten die halt schon kurz nach der Novemberrevolution wieder aufzurufen. Der Hintergrund war natürlich der, dass sie im Grunde halt gegen diese Angst hatten, dass es dann wirklich zu einer grundsätzlichen Umwälzung kam oder eben zu einer Räteherrschaft oder einer Klassenkampf wurde sozusagen wieder auf diese deutsche Volksgemeinschaft, die angeblich zum Ersten Weltkrieg noch da war, wo ja der Kaiser dann rief, wir kennen keine Parteien mehr, nur noch Deutsche. Genau daran hat das halt angeknüpft und wie gesagt, nur noch Deutsche war halt dann immer mit gemeint, aber ohne die Juden. Das heißt, da war eben im Grunde genau das, was eben Ludendorff uns so mit dieser Zählung da auch gemacht hatte, dass dann ganz klar es deutlich wurde, und was unter Deutschen verstanden wurde, war eben die Juden schon ausgeschlossen. Das heißt noch eben noch nicht, dass die dann gleich alle eliminiert werden sollten, so weit ging das noch nicht, aber es war halt schon klar, dass die aus dieser
imaginierten Volksgemeinschaft ausgeschlossen werden sollten. Und das begann halt schon relativ früh, schon Ende November, Anfang Dezember gab es diese Flugblätter, die dann halt ganz gezielt auch gegen die Spartakusgruppe gerichtet war. Und die dann also Anfang Januar, wo dann ja auch schon ganz auch tötet ihre Führer, also bevor dann Luxemburg und Liebknecht noch andere ermordet wurden, gab es schon die Aufrufe. Und es gab dann auch schon sogenannte antibolschewistische Liga, nannte dieses, die dann auch schon, ich glaube, im Dezember, November, Dezember 1918 aktiv wurde, die dann auch schon eben auch finanziell dafür sorgte, eben, dass sie eben gegenrevolutionäre Kräfte unterstützte, also ganz unterschiedliche, weil ja der Hintergrund auch der war, auch in Berlin, es gab ja erstmal gar keine Soldaten, die da waren, also das heißt, die waren noch an der Front, die sollten dann zurück, also als sie zurückkamen, sollten sie eigentlich, das war ja der Plan, am 6. Dezember dann den Putsch dann machen und sozusagen Ebert als Ersatzkaiser aufrufen, die sind dann aber, haben das halt nicht gemacht und sind mehr etwas desertiert, kann man sagen, also sind nach Hause gegangen, also haben sie es nicht sozusagen praktisch da einfangen lassen, das heißt, die standen praktisch ohne Soldaten, also mussten dann erstmal die Freikorps aufgebaut werden und das waren halt Bezahlte auch, also Söldner und dafür hat dann eben diese ganze alte bolschewistische Liga teilweise eben, also schon relativ früh, ab Mitte Dezember, Ende Dezember, also da schon eben das finanziert und dann wurde auch schon der Aufbau gemacht. Und diese Freikorps haben halt genau diese völkische Ideologie eben auch verkörpert, also auch ganz sinnbildlich. Es gibt dann die ersten Fotos und so im 1919, auch im Januar und so, wo tatsächlich, da kann man wohl sagen, die ersten Fotos, wo eben Freikorps mit Hakenkreuzen auf den Schildern eben in Berlin zu sehen war. Ich glaube, das war also nach der Ermordung von Liebknecht Luxemburg, also im Januar 1918 und auch bei der Niederschlagung dann der Märzaufstände, also dieses Generalstreiks, wo es ja über 1200 Tote dann auch im Osten Berlins vor allen Dingen gab. Auch da gibt es Bilder, da gab es ja jetzt auch eine Ausstellung in Liebknecht, da gab es auch ein Foto, wo man auch Leute mit Hakenkreuz sieht. Das heißt, das waren noch keine Nazis, das wäre ja falsch, also wieder ein falsches Denken, sondern diese Hakenkreuze waren natürlich viel breiter, also waren Teil des Symbols der völkischen Bewegung. Das war, man kann auch nicht sagen, das waren Nazis, sondern das war Teil der völkischen Bewegung, wo dann eben sozusagen sie später, also noch viel später dann erst sozusagen die NSDAP als die hegemoniale Kraft daraus entwickelte. Das heißt, die waren ja untereinander zerstritten auch, aber das heißt, aber die Grundideologie war halt schon da und das waren halt diese zwei Momente der Grundideologie, die es da halt gab, einmal eben extremer Antikommunismus, Antisozialismus und Antisemitismus. Und wie gesagt, und in München kann man sagen, in Bayern, ich meine, gut, die hat ja schon diese Bedingungen, also diese Besonderheit, bäuerliche Bevölkerung und so, dann Regionalismus, Provinzialismus, wo dann halt dieser Begriff mit den Volksfremden, mit dem ja damals sehr freigiebig, wie gesagt, jongliert wurde und auch durchaus das so ein bisschen als kann man sagen, Ticket auch, wie gesagt, manchmal von Leuten, die war eher als eigentlich emanzipatorische Kräfte, selbst Toller, die man ja sonst in seiner Biografie sicher keine Sympathie mit Nazis oder so, im Gegenteil, vorhaben könnte, auch der hat es mal verwandt, unter anderem hat auch, glaube ich, die KPD dann irgendwann versucht, dieses Los von Preußen auch zu unterstützen, schon später, als dann das wird in diesem Buch Aufstand der Räte auch nochmal deutlich, als das so in München gefallen war, gab es sogar noch in einigen Provinzen bäuerliche Räte, die dann noch weiterkamen, wo dann auch versucht wurde, dieses besondere Anti-Preußische nochmal zu unterstützen, also das wurde auch instrumentell genutzt, aber gesagt, in München war es halt tatsächlich so, dass da halt, das war, kann man dann ja auch später in der ganzen Weimarer Republik verfolgen, eine extreme reaktionäre Spurrettung gab, Wagnerianer kann man sagen, wo halt auch durchaus es in Salons gab, es gab Bruckmann hießen die, also da gibt es ja auch Bücher, also extrem einflussreiches Spurrettum, die Nietzsche las, also durchaus intellektuell, also man könnte sagen, die Gubitzek der frühen 20er Jahre, die durchaus am Klavier saßen, die Wagner hörten, die Nietzsche lasen, die also intelligent, also sozusagen eine gewisse Bildungsbürgertum auch waren, also die dieses gar nicht so die Finger schmutzig machten und jetzt selber irgendwie da aktiv werden, die auch in ihren Willen geblieben sind und es ist nicht gerade, die aber sozusagen Förderer waren, also das waren halt Leute, die sind die Tule Gesellschaft, also genau auch aufgebaut letztens hatten, die auch sozusagen ihnen also sozusagen Räume zur Verfügung gestellt haben, also und man kann aber auch sagen, die für die, also für dieses Bürgertum auch die Drecksarbeit machen mussten, also die eben erstmal wirklich während der Zeit der Räterepublik als die also Kräfte waren, die halt sozusagen genau auch mit Pässe, also fälschte Pässe hatte, da richtig versuchten sie es auch da einzuschleichen in diese Organe, teilweise da auch enttarnt worden, so unvorsichtig vorgingen, dass sie da auch enttarnt wurden, also auch massenhaft Stempel, Pässe und so weiter praktisch da gefälscht hatten. Wahrscheinlich ist es dann auch die Unerfahrenheit, allerdings Chaos der Zeit zunutze machten, wo das dann auch teilweise auffiel, aber natürlich nicht immer, und die da also in der Regel das auch erfolgreich gegen revolutionäre Propaganda betrieben, und tatsächlich ist es so klar, dieser Eisner-Mörder war einer von denen, und was dann aber auch noch eine ganz große Rolle spielt, also die DAB, das heißt, die aus dieser Thule-Gesellschaft wurde da diese Deutsche Arbeiterpartei sozusagen als eine kleine Gruppe, also Völkische Partei erstmal gegründet, und die Mitgliedsnummer 7 war dann tatsächlich Adolf Hitler in dieser Partei, und da gibt es ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das in der Forschung geklärt ist, ob er damals sogar als Reichswehr, also als Spitzel für die Reichswehr ursprünglich da reingegangen ist, und war da auch ein guter Redner, war dann gut aufgestiegen ist und dann irgendwann eben sozusagen diese Rolle gewechselt hat. Also das kennt man ja heute auch, wenn man so NSU oder so sieht, wie da teilweise diese Rollen changieren, wo ist dann die Rolle, wo ist einer dann noch für den Geheimdienst? Und man muss da aber auch aufpassen, dass man natürlich, das ist so eine Verschwörungstheorie, ich denke mal, Hitler war einer der vielen sozusagen prekären Künstler, die es damals auch, also Kunstmaler, die es damals in München gab, der hat sich halt da wahrscheinlich was dazu verdient, wo es noch nicht so klar war, im Geheimnis, er war jetzt kein wichtiger Spitzel, der da irgendwo reinkam, sondern ich denke, der hat halt dann ganz schnell entdeckt, der hat ein Rednertalent und sonst was, also für diese Zwecke, und hat natürlich genau diese Grundideologien vorgefunden, das hat er ja nicht sozusagen selber gemacht, und wie gesagt, die Thule-Gesellschaft war halt dann nur ein Teil, aber ich denke, und das ist halt viel wesentlicher, das zeigt halt der Fall in Wien, dass es halt viel breitere Kreise gab, die das mit der Thule-Gesellschaft und so weiter überhaupt nicht, also die gar nicht kannten oder die es mit denen hätten damals nicht gemein machen wollen, die aber diese Grundelemente eben, dieser totale Hass auf, wie gesagt, was dann als Landfremde bezeichnet wurde, irrationaler Antisozialismus und Antisemitismus, das ist das eigentlich, also ziemlich weit verbreitet war, und das zeigt, es ist dann halt, wie gesagt, ganz, ganz deutlich, wie gesagt, bei Levine, der halt, also selbst im Urteil wurde ja das nochmal strafverschärfend, sozusagen, es wird ja nochmal strafverschärfend erwähnt, dass er eben ja nicht sozusagen angeblich in Bayern geboren war, sondern dass er als Landfremder, stand da auch wortwörtlich drin, da hingekommen und dann sozusagen die Revolution dort gemacht hat, deswegen eben das nur mit dem Tode bestraft werden sollte. Und man muss ja dazu sagen, dass er insoweit eine Ausnahme ist, also Landauer und viele andere, die sind direkt nach der gleich auf der Straße oder nach der Gefangenschaft erschossen oder erschlagen worden, und Levin war halt insofern einer der wenigen, wo dann das Todesurteil einen Monat danach nachkam und auch relativ schnell vollstreckt werde, dass dann aber doch nochmal eine kurze Zeit, weil das ja dann juristisch sozusagen praktisch alles gelaufen ist, dann doch nochmal eine gewisse auch internationale oder auch in Deutschland weite Empörung auslöste. Es wurde auch getestet sogar, ob dann womöglich nochmal das Arbeiteraufstand oder Streiks entwickeln, und das war halt aber so dann kurz nach der Niederschlag, erst war ja wie gesagt März schon hier die Märzkämpfe, da war hier die revolutionäre Bewegung in Berlin entscheidend geschlagen worden, kurz danach dann eben, das war ja kaum zwei Monate nicht mal, in Bayern, deswegen hat es dann im Juni, wo es dann zu dem Todesurteil gab, jetzt keine Riesenempörung mehr entwickelt, es gab aber durchaus, und das interessanterweise sogar bis in Kreise, in mehr als sozialdemokratische Kreise, die Levine halt persönlich kann, gab es Proteste, und da, ich wollte da kurz mal das zitieren, es gibt da ja ein sehr gutes Buch auch über Levine, also das ist aus den frühen 80ern, Literaten an die Wand, also eigentlich geht es gar nicht nur um Literaten, wo so einzelne sagen wir, wichtige Persönlichkeiten der Räterepublik porträtiert wurden, und zwar von allen Seiten, wo so Gegner, Kritiker, Anhänger, Anhängerinnen eben Texte schrieben, was ich dann besonders interessant finde, weil man sich dann halt ein umfassenderes Bild machen kann, als wenn es nur so eine Lobhudelei wäre. Und das steht halt auch, also nochmal gerade von gegen Levine richtet, das ist der Hass, da er persönlich unantastbar war, zischelten sie über den Landfremden, den Russen, den Juden. Also das nicht gesagt, da war halt alles das zusammengekommen. Russe, Jude, Landfremd, also was dann eben ausreichte. Und das hatte dann eben, und das ist eben weniger bekannt, was da auch drin ist, hatte zum Beispiel einen Hermann Stelz, den kennt heute kaum noch jemand, Sekretär der Landesverwaltung, der Arbeiterbauer und Vertrauensvoll der Badens, ein SPD-Mitglied und Gewerkschaft, empört, dass der dann ein Telegramm geschickt hat am 4. Juli 1919 an den bayerischen Gesamtstaatsministerium Bamberg, also wo er eben gehört hat, von dem, dass eben Levin zum Tode verurteilt und dann auch noch mit der Begründung des Landfremden, der überhaupt keinen sozusagen Bezug zu Bayern, zu Deutschland hätte und deswegen nur hierher gekommen wäre, um irgendwie den Aufstand vorzubereiten. Und dann hat er dann geschrieben, das fand ich halt, das wollte ich mal zitieren, weil das eigentlich nochmal so ein Bericht ist, der jetzt nicht aus einer intellektuellen Basis, sondern aus der damaligen Zeit, aber aus so einer eher, wie gesagt, Leuten, die eigentlich noch in der SPD, also noch Vertrauen in die SPD hatten und dass da all dieses, dass jemand, also Sozialdemokraten, die Wellen nicht mehr verstanden hatten. Es wäre dann nochmal interessant gewesen, was dann später aus denen geworden ist. Die sind ja nur mal kurz erwähnt worden und dann wieder in dunkler Geschichte verbunden. Soeben wurde mir mitgeteilt, dass Eugen Levin bei den kommunistischen Aufständen in München beteiligt zum Tode verurteilt wurde. Dieses Urteil wäre nach den Maximen einer vor-novemberlichen Regierung gemessen für mich als seit 20 Jahren der Mehrheitssozialdemokratischen Partei angehören zu verstehen. Die Tradition der Mehrheitssozialdemokratischen Partei sowohl als auch der moderne Gedanke finden es beide mit den Grundsätzen der sozialistischen Parteien aller Länder unvereinbar, dass ein Parteigenosse der anderen Richtung, selbst wenn wir im schärfsten Gegensatz zu seinen politischen Meinungen und der Ausübung derselben stehen, getötet werden sollte, weil er aus ehrlicher Überzeugung heraus innerem Zwang folgend so gehandelt hat, wie es Levin tat. Ich habe Levin während meiner politischen und gewerkschaftlichen Tätigkeit in Mannheim über 3 Jahre gekannt, und die Mannheimer Arbeiterschaft wusste seine ehrliche Arbeit zu schätzen. Dass Levin nicht aus gemeinen Motiven heraus gehandelt hat, ist meine ehrliche Überzeugung. Wir Mehrheitssozialisten verurteilen den Mord an Liebknecht und Luxemburg in aufrichtiger Weise und es wäre uns bestimmt nicht eingefallen, trotz all des Geschehenen den Tod dieser beiden von Rechts wegen zu verlangen, weil dies dem sozialistischen Empfinden in schärfster Weise widerspreche. Etwas anderes wäre es, wenn man Levin mit der Waffe in der Hand ergriffen hätte. Im Kriege selbst haben wir jenen Pardon gegeben, welche nicht mit der Waffe in der Hand angegriffen wurden. Unsere moderne Zeit, sowohl als unsere zum großen Teil sozialistische Regierung in Bayern, besitzen Mittel genug, den Irrenten unschädlich zu machen, ohne sich selbst des geschichtlichen Mordes schuldig zu machen. Levine ist, wofür ich Zeuge bin, deutscher Staatsangehöriger und nicht Russe. Ich habe bis jetzt in letzteren Umständen geschwiegen, weil es mir als selbstverständlich erschien, nicht in den Gang der Dinge dort selbst in irgendeiner Form einzugreifen, vertrauend darauf, dass Levine wohl zu Gefängnisstrafen, vielleicht langjähriger Festung verurteilt, nicht aber getötet werden sollte. Sonst hätte es wohl in meinem Können gestanden, vor allen Dingen die Arbeiterpresse darüber aufzuklären, dass Eugen Levine die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hatte, länger in Deutschland als im Ausland ansässig war und dass der Großteil seines Wirkens, wie durch 1000 Zeugen in Mannheim bewiesen werden kann, der Aufklärung und Befreiung der deutschen Arbeiterklasse lange Jahre vor dem Kriege bereits galt. Wenn Levine im Verlauf der Revolution ein Irrender geworden ist, dann geschah dies unter dem Einfluss seiner Berliner Umgebung. Während der Kriegszeit durch das Herausreißen aus praktischer gewerkschaftlicher und politischer Tätigkeit, dass die Kriegsgeschehnisse und das Zurückdämmen seiner Erkenntnisse auf rein theoretischem Gebiet. Das letztere Umstand viel leichter zum Radikalismus führt, als die praktische Tätigkeit von uns in harter täglicher Arbeit groß gewordenen Werktätigen, das zeigen zur Evidenz die Werdegänge der Mehrzahl aller unserer der Partei angehörigen Akademiker. Es bleibt, also gut, das ist natürlich so eine typische SPD. Es bleibt mir nicht genug Zeit dazu, angesichts einer eventuell zu erwarteten Rassenvollstreckung des Todesurteils an Levine weiteres zu unternehmen. Jedoch wäre es in der Lage, binnen Kürze einen von vielen Hunderten von Mehrheitssozialisten Mannheims unterzeichnete Schriftstück mit der Bitte um Rückziehung des Todesurteils an Eugen Levines verärgerte Regierung zu unterbreiten. Die eiligen Umstände zwingen mich nun, dies alleinig zu tun und das Gesamtministerium zu bitten, der Vollstreckung des Todesurteils an Eugen Levin Einhalt zu gebieten und dasselbe in Freiheitsstrafe umzuwandeln. Gezeichnet Hermann Strenz, Sekretär der Landeszentrale der Arbeiterbau- und Vertrauensrunde Bahns. Selbstredend hat natürlich dieser, da gab es mehrere dieser Telegramme, hat natürlich überhaupt keine Wirkung gehabt. Gleichzeitig, und das ist hier auch abgedruckt, gab es erheblichen Druck aus von Seiten von Militärs, die gesagt haben, dass wenn es da in der Wiener hingerichtet würde, dass sie dann unter Umständen, wie gesagt, also da haben sie eben auch mit gedroht, also eine Art, ja, selbst einzugreifen oder dass sie dann das Vertrauen in die Republik verlieren würden, die sie ja eh nie hatten. Das hatte natürlich eine viel größere Rolle. Und wie gesagt, das zeigte halt nur, dass dieser ganze Konstrukt von dem Landfremden die da angeben. So, das ist natürlich so eine gängige Praxis. Also, dass jemand, der nicht in Deutschland geboren wurde, aber seine Jugend dort verbrachte, dann in der Gewerkschaftsbewegung war und so, dass der dann trotzdem als landfremd gilt. Das ist natürlich bis heute eigentlich durchaus noch, also heißt es noch gehalten, zumindest also in rechten Kreisen, aber also nicht nur dort. Also, dass das damals schon sehr interessant war und was noch eine ganz wichtige Sache war, also dass neben diesem Antisemitismus auch schon, und das bezog sich auf die Wiener, aber auch die ganze Räterepublik, die Pathologisierung, da gab es dann Michael Seligmann von der damaligen Anarchisten, der ist dann später Grüner geworden, der hat kurz, also 89, 90, gerade zur Wendezeit, deswegen ist es untergegangen, eigentlich eine sehr interessante, im Trotzdem Verlag, so ein Buch, Aufstand der Räte, wo er auch nochmal gezeigt hat, dass das nicht nur in München, sondern in ganz Bayern diese Versuche gab. Und der hat dann halt auch das nochmal ausgeführt mit der Pressehetze befasst, die eben neben Levin auch diese ganze Rätebewegung praktisch ausgesetzt war, wo halt ständig diese Begrifflichkeiten, die dann in den unterschiedlichen Zeitungen waren, unverantwortete landesfremde Hetzer, die ihre, Zitat, Wahnsinnsideen mit neuen Blutvergießen, neuen Kriegen durchsetzt wollen, um so, Zitat, wieder Chaos und Terror über Bayern zu bringen, an dem die Bevölkerung der Städte verhungern muss. Und da wird da russische Regierungskommission, die dem russischen Proletariat nur Hunger und Arbeitslosigkeit brachten, sollen auch unser bayerisches Volk beglücken. Und der alte Militärstaat soll durch den Militarismus der Roten Garde ersetzt werden. Also das waren halt sozusagen, der hatte unterschiedliche Zeitungen, bürgerliche Zeitungen, aber auch teilweise die Zeitungen der Mehrheitssozialdemokratie, die sich da auch gar nicht so weit unterschieden. Und im Nürnberger Aufruf vom 8. April 1919 wird das Bild entworfen, ein meist von Nichtbayern geführte skrupellose Minderheit, ein Hasserfilter und grausamer Feind, versuche mit bolschewistischer Plünderung nach russischem Muster den Volkswillen zu vergewaltigen und die völlige Vernichtung des bayerischen Staates herbeizuführen. Es geht also um das Schicksal eines ganzen Volkes und einer ganzen Nation. Und es geht jetzt darum, ob Bayern bestehen oder untergehen soll. Also das waren sozusagen die Demografien, wo dann sozusagen ein Volk Bayern konstruiert wurde und das jetzt sozusagen durch eine landesfremde, volksfremde Gruppe dem Untergang geweiht ist und dann noch diese Bezüge zu Russland. Und dann hat er noch untersucht, den Aufruf an das bayerische Volk, an unterschiedliche Gruppen, an das bayerische Volk, an die Bauern, an die verständige Arbeiterschaft und die Bürger. Also das waren so wurde das beschrieben. Dann gab es eine bayerische Mittelstandspartei, die dann aufgetaucht ist. Und am 4. April zwei wichtige Elemente der anti-räterepublikanischen Hetzkampagne sind. Es sind nicht nur Undeutsche, sondern den Deutschen wesensfremde Eindringlinge, das stand dann, die sich mit den Horden des Ostens von München aus verbinden. Und dann wurde auch schon, um das deutsche Wesen vor diesem Schlimmsten zu schützen, gibt es dann nur die Parole los von München. Also das war dann sogar die Bewegung, die dann gesagt haben, also nicht nur los von Preußen, sondern los von München. Und paradoxerweise dann sogar mit Preußen. Das war ja dann die Hoffnung der Räterepublik, dass dann doch so ein gewisser bayerischer Regionalismus da ist, der dann eben verhindert, dass dann so einfach sozusagen Manoske, also Preußen praktisch, Truppen schicken, aber das zeigt einmal mehr, dass natürlich die Konterrevolution da sehr flexibel ist. Das heißt, dieser Westernationale spielt dann keine Rolle, wenn es natürlich darum geht, ihre Interessen zu verteidigen, was ja bei der Pariser Kommune auch schon so war und dass es umgekehrt auch nichts bringt und dass natürlich auch, dass dann manche KPD oder Linksradikale dann auch so versucht haben, mit so einer Anti-Preußen-Kampagne das zu machen, dass das immer der Holzweg war, dass das natürlich nichts bringt, dass es eben nur ein Versuch ist, da populistisch mitzuschwimmen. Also das gab es dann auch am Rande, wurde auch berichtet, aber spielte nicht so die klare Rolle. Und was dann aber noch dazu kam, und das fand ich halt auch wichtig, was ja dann auch Teveleit, ich meine, einige kennen wir ja vielleicht, Teveleit Männerfantasien, der hat ja auch genau das untersucht, wie eben genau, also auch am Beispiel München und dann auch bei der Niederschlagung der Räterepublik und dann auch bei der Niederschlagung auch der Ruhrkämpfe, wie dann eben auch diese Freikorpssoldaten gegen auch vor allen Dingen gegen Linke, aber auch gegen Frauen, die dann als kommunistische oder rote Frauen bezeichnet wurden, vorgingen. Aber da wurde auch schon diese Pathologisierung, das ist nochmal ein Element, das vor allen Dingen in dem Buch nochmal gut da war, dass eigentlich die Räterepublik immer mit Begriffen wie aus dem Irrenhaus behandelt wurden, also als wenn das Fälle waren von psychologischen, dass keine politischen Unterschiede sind, sondern ihre psychologischen Fälle, die eigentlich ins Irrenhaus gehören oder noch weiter weg. Und da wurde halt auch ganz konkret, da wird es jetzt nur noch auf Levine dann nochmal so, den wurde halt dann sozusagen, es gibt da halt so mehrere Texte von einem Kolb, einem Psychiater, der dann ganz Levine beschuldigt hatte, dass der dann Syphilis erkrankt wäre und dass der deswegen gar nicht mehr. Also Epileptiker, schwachsinnige, homosexuelle, Alkoholiker, ein großer Teil der Menschen, die früher Geisteskrankheit überstanden. Das sind ganze Zitate von Aufsätzen, von bürgerlichen Leuten wie Wissenschaftlern, die dann den Protagonisten der Räterepublik vorwerfen, dass sie Syphilitiker, Drogenabhängige, Alkoholiker wären und namentlich auch Levine, der angeblich auch an Syphilis bezahlt. Und das wurde da alles nochmal gut beschrieben. Und das waren halt so Pathologisierungen, die dann später auch, also die im Grunde, das muss man halt also sagen, die im Grunde halt so eine Ideologie gebräucht hatten, das lange nach der Räterepublik, also das überdauert hatte und das dann eben zum Beispiel diese Bruckmanns, die eine ganz wichtige Rolle in der Ferguson-Bewegung im Hintergrund spielten, die dann halt sozusagen den Hitler, also dann aus Bayern auch ganz schnell einen rechten Bollwerk machten, wo dann eben ganz viele Völkische gedeihen, NSDAP nur eine von vielen, die dann nach dem Hitlerputsch eben auch den dann Hitler da aus dem Gefangenschaft dann wieder in ihre Willen auch aufnahmen und dann in die besten sozusagen in die gehobenen Kreise einführten, wo ja die NSDAP am Anfang nicht so wahnsinnig gern gesehen wurde, also die sollte die Drecksarbeit machen und dann wieder verschwinden. Und gerade dieser Bruckmann-Kreis, also das waren Wagnerianer, Nietzscheaner, die haben eine ganz wichtige Rolle gespielt, haben auch später eine ganz wichtige Rolle gespielt, um sozusagen die NSDAP, also einer Völkes- und Kleinstgruppe, sozusagen mit dazu beizutragen, dass sie diese Hegemonie innerhalb der rechten Bewegung dann bekommen hatte, auch in Bayern und später dann auch da. Und also Antikommunismus und Antisemitismus waren halt die, sozusagen all die Elemente, die sie halt auch verbunden hatte. Und das ist eben, wie gesagt, also ganz wichtig, dass das halt ein Kennzeichnung der bürgerlichen Ideologie dort auch war und durch die Revolution dann nur radikalisiert wurde. Ja.